Du bist doch paranoid.
Das ist doch schizophren.
Das ist Wahnsinn.
Du gehörst in die Psychiatrie.
Du bist komplett irre.
Das ist auch so ein Psycho.
Ach, du und deine Psycho-Probleme.
Du bist doch psychisch krank.
Du hast doch nicht alle Tassen im Schrank.
Du bist ein Fall für die Klapse.
Podcast.
Pandemischer.
Psycho.
Probleme. Wie beeinflusst die Corona-Pandemie unsere Psyche?
Wie hat das System Psychiatrie auf die Pandemie reagiert?
Welche Kritik und Vorschläge gibt es von Betroffenen?
Das haben wir uns und andere gefragt, Felix vom Bundesverband Psychiatrieerfahrener und Menschen, die wir in Tübingen auf der Straße angesprochen haben.
Wie schätzt ihr die derzeitige Lage von psychischer Gesundheit in der Gesellschaft ein?
Kann ich, glaube ich, nicht richtig beurteilen, weil ich zu wenig Leute kenne. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da hier und da gerade bei Kindern schon sehr problematisch aussieht.
Ja, angespannt, aber insgesamt noch im grünen Bereich, würde ich sagen.
Ich arbeite in einer Beratungsstelle für Frauen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben. Und wir merken es deutlich, dass die psychische Gesundheit total leidet und dass viel mehr Menschen destabil sind und auch Probleme haben, an Therapieangebote ranzukommen.
Ja, das hört sich ähnlich an. Ich habe Freunde, die arbeiten in der Klinik und auch in der Psychiatrie oben und die erzählen das Gleiche, dass halt zum Beispiel gerade Alkoholiker haben ein sehr großes Problem, weil sie weniger soziale Kontakte haben und dann viel mehr trinken und dann auch eingeliefert werden. Und auch Menschen, die eben Depressionen haben, abends alleine sind, was eben sehr schwierig ist. Genau, das schätze ich auch so ein, ja.
Und im Bereich Kinder und Jugendliche ist es halt so, dass sozusagen die Menschen, die sonst auffällig werden würden im Sinne von Lehrkräfte oder andere Bezugspersonen, wenn es bei einem Kind was nicht in Ordnung ist und vielleicht ein Kinderschutzfall ist, dass das einfach wegfällt, weil die Person eben nicht den Kontakt haben und von daher viel mehr im Häuslichen bleibt.
Also ich könnte mir vorstellen, dass es sehr unterschiedlich ist in der Form, dass es mir zum Beispiel geht es persönlich sehr, sehr gut und ich habe keine Sorgen und keine Existenzängste und keine Probleme mit der Arbeit, ein warmes Haus. Kinder sind wohl auf, aber natürlich sehen wir, wir haben Kinder, dass es schwierig ist, Homeschooling, fehlende soziale Kontakte und dass es natürlich auch eine psychische Situation auch schwierig in der Form ist, wenn Leute Existenzängste bekommen. Gastronomie, Hotel etc., das ist dann schon nachvollziehbar.
Sie ist verkannt. Also es gibt einfach, es kommen immer mehr Probleme diesbezüglich auf, wo wir in unserem Gesundheitswesen und in der Gesellschaft einfach noch gar nicht so weit sind, das alles abzufangen. Und ich glaube, da ist noch ein langer Weg vor uns jetzt, weil es in den Anfängen oder in den Kinderschuhen steckt. Klar, das Thema gibt's schon sehr lange, aber jetzt erst explodiert es förmlich.
Ich denke schon, dass es sich verschlechtert hat. Also dass halt auch Angst einfach allgemein größer ist und so Angststörungen halt einfach mehr sind, aber vielleicht auch Depressivität.
Ein besonders wichtiges Werk für die Kritik an psychiatrischen Sichtweisen stellt Wahnsinn und Gesellschaft von Michel Foucault dar. Das Werk fällt in die Frühzeit von Michel Foucaults Schaffen, in der er sich vor allem mit der Macht von Institutionen beschäftigt hat. Ganz am Anfang seines Vorwortes zitiert er Dostojewski:
Man wird sich seinen eigenen, gesunden Menschenverstand nicht dadurch beweisen können, dass man seinen Nachbarn einsperrt.
Gewissermaßen kann dieses Eingangszitat als programmatisch für das gesamte Werk betrachtet werden. Denn Michel Foucault beschäftigt sich dabei um die Trennung zwischen Vernunft und Unvernunft in der Geschichte. Die Trennung von Unvernunft und Vernunft ist bei Foucault nicht irgendeine im Abendland, sondern eine sehr wesentliche. Foucault versucht sich daraufhin in Spurensuche nach einer ursprünglichen Erfahrung des Wahnsinns, die der Trennung von Vernunft und Unvernunft zuvorgeht. Foucault schreibt:
Es gibt keine gemeinsame Sprache. Vielmehr, es gibt sie nicht mehr.
Diese Nichtkommunikation bezeichnet er als eine Art Schweigen. Und weiter fährt er vor:
Die Sprache der Psychiatrie, die ein Monolog der Vernunft über den Wahnsinn ist, hat sich nur auf einem solchen Schweigen errichten können. Ich habe nicht versucht, die Geschichte dieser Sprache zu schreiben, vielmehr die Archäologie dieses Schweigens.
Ein wichtiger Begriff in dem Werk ist der Begriff der Internierung. So wurden nach Foucault ursprünglich arme Menschen, sogenannte wahnsinnige Menschen und VerbrecherInnen gemeinsam eingesperrt.
Auch wenn die darauffolgende Trennung in Psychiatrien und Gefängnisse beispielsweise oft als Prozess unter einem humanistischen Gedanken gedeutet wird, legt Foucault nahe, dass eher andere Gründe zu dieser Trennung geführt haben.
So sei es in wirtschaftlichen Krisenzeiten wichtig gewesen, genau zu untersuchen, welche der Inhaftierten noch für die Wirtschaft von Nutzen sein kann, quasi regeneriert und resozialisiert, und welche nicht. Dies unter anderem, da die Internierung selbst ziemlich kostenaufwendig war. Dabei ist ein wichtiger Aspekt, dass bei Foucault Macht nie nur repressiv ist, sondern auch immer eine produktive Seite hat. Die Schaffung von sogenannten Irrenanstalten hat so auch nach Foucault dazu geführt, dass der Wahnsinn sich für eine Zeit lang sprachlich formulieren konnte. Während der Konflikt zwischen Vernunft und Unvernunft ursprünglich ganz verschiedene Themen verhandelte, beispielsweise die Tierhaftigkeit des Menschen, ist selbst diese Art von Auseinandersetzung nach Foucault zum Stillstand gekommen. Er schreibt:
In unserer Zeit schweigt die Erfahrung mit dem Wahnsinn in der Ruhe einer Gelehrsamkeit, die den Wahnsinn, weil sie ihn zu gut kennt, vergisst.
Aus früheren Zeiten dagegen beschreibt Foucault, wie die in Anführungszeichen Wahnsinnigen eingesperrt waren wie Tiere in Zoos, die auch sonntags für das Publikum frei zur Verfügung besichtigt werden konnten gegen ein Eintrittsgeld. Diese Themen, könnte man sagen, beispielsweise der Umgang des Menschen mit seinem tierischen Ursprung, stecken zwar noch über die Aushandlung von Vernunft und Unvernunft, werden allerdings nicht mehr geführt. Daher erklärt sich auch der von Foucault benutzte und vielleicht heute unübliche Begriff des Wahnsinns. Foucault geht es gerade darum, diesen Erfahrungsbereich sichtbar zu machen. Als der Wahnsinn noch keine Geisteskrankheit war, das heißt der Monolog der psychiatrischen Vernunft ihn endgültig zum Schweigen brachte.
Bezüglich der Covid-19-Pandemie ist außerdem Foucaults späteres Konzept der Biomacht interessant. Auch hier geht es um die fließenden Übergänge zwischen Heilung und politischer Macht. Vor diesem Hintergrund ist auffällig, dass beispielsweise in Bad Württemberg Anfang 2021 QuarantäneverweigerInnen in Kliniken zwangs eingewiesen werden sollten. Da Zwangseinweisungen in Kliniken bisher eigentlich nur im Rahmen von sogenannten psychiatrischen Notfällen vollzogen wurde, wird hier die klare Verschiebung des Schwerpunkts auf politische Strafmaßnahmen deutlich.
Du bist doch paranoid.
Das ist doch schizophren.
Das ist Wahnsinn.
Du gehörst in die Psychiatrie.
Du bist komplett irre.
Das ist auch so ein Psycho.
Ach, du und deine Psycho-Probleme.
Du bist doch psychisch krank.
Du hast doch nicht alle Tassen im Schrank. Du bist ein Fall für die Klapse.
Denkt ihr, die derzeitige Corona-Krise könnte auch zu mehr Verständnis für Menschen führen, die psychische Krisen durchleben?
Also grundsätzlich denke ich schon, dass es zu mehr Verständnis für individuelle Geschichten führen könnte. Aber es gibt genauso auch irgendwie so einen Kipppunkt, wo das umschlägt und dann irgendwie alles egal ist. Ja? Und man nur noch darauf guckt, dass man selber gut vorankommt.
Ja, Krisen sind ja immer Chancen, um Verständnis zu schaffen. Also von daher, ja, und es ist ja auch thematisiert jetzt mehr, ne? Wenn man sich überlegt, psychische Belastung bei Kindern oder bei Senioren. Ja, wie das Beispiel von meiner Mutter, die allein in der Heimat lebt mit 72 und wenig Kontakte hat. Das kommt natürlich jetzt raus. Ich denke, wie wichtig es ist für uns als Menschen, soziale Kontakte zu haben. Und von daher, ja, ich denke, es ist gerade mehr präsent. Ja?
Sie sollte, aber... Die Erfahrung des Einzelnen ist ja dann auch eher so, gerade wenn man selber in der Krise steckt, hat man ja mehr oder weniger Scheuklappen auf und sieht auch gerne mal nur sich selber, was ja nur menschlich ist. Da dann den Punkt hinzukriegen, zu sagen, okay, ich gucke auch auf andere, weil geteiltes Leid ist halbes Leid, ganz doof gesagt.
Ja, das ist halt die Hoffnung, dass eine Corona, die gute Seite an Corona ist, dass über vieles neu nachgedacht wird und für vieles neues Bewusstsein entwickelt wird in der Gesellschaft, wo vorher nicht so ein Bewusstsein da war.
Ich finde, im Moment ist es nicht so. Ich finde, es gab anfangs eine Debatte zu häuslicher Gewalt, die gezeigt hat, dass das nochmal mehr auf dem Schirm ist, was denn, dass es da einen Bedarf gibt. Aber ansonsten finde ich es in der Debatte ja die ganze Zeit eigentlich nur, wie können wir uns körperlich gesund halten und nicht, wie können wir uns psychisch gesund halten.
Also ich finde es eher eine Entsolidarisierung. Also so alle gucken nach sich und schauen, wie sie da gut durchkommen. Aber so eine richtige Solidarität für Leute, die eben nicht so stabil sind, gibt es eigentlich nicht, finde ich. Oder jetzt in meiner Erfahrung.
Ich glaube leider nicht. Ich bin mir fast sicher, dass es, glaube ich, leider kein nicht mehr Verständnis für die Leute mit psychischen, also mit vorbekannten psychischen Problemen macht, weil ich glaube, die Transferleistung kriegen die meisten Leute nicht hin, dass wenn jemand schon vorher angeschlagen ist und dann noch so eine Zusatzbelastung dann viel eher sozusagen in eine schwierige Zwangslage kommt, ich glaube, dann kommt immer noch das meisten von vielen einfach, dass das sich nicht so anstellen soll. Ich glaube, das wird nicht mehr Akzeptanz fördern.
Ich glaube auch, dass es zu einer Fehlinterpretation teilweise kommt, weil viele sich in gewissen Punkten jetzt auch eher psychisch angeschlagen sehen und dann vielleicht auch denken, sie wissen, wovon sie sprechen.
Denke ich schon. Also ich denke, weil auch einige möglicherweise jetzt zum ersten Mal auch psychische Krisen kriegen, wie Depression. Ich habe selber im eigenen Familienkreis oder erweiterten Familienkreis nach einer Covid-Infektion Depression entwickelt, obwohl das alles vorbei ist schon, aber die Depression ist da. Ne?
Guten Tag, Felix. Du hast mitformuliert an der Stellungnahme zu Psychiatrie und Corona. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Felix von Kirschbach. Ich bin 37 Jahre alt, lebe in Berlin. Bin das erste Mal in die Psychiatrie gekommen mit 15 Jahren und war zum Glück skeptisch genug, nicht alles zu glauben, was mir von professioneller Seite gesagt wurde. Und weil ich doch einiges an Leid erfahren habe und miterlebt habe in meinem Selbsthilfe- und Freundeskreis, habe ich mich dazu entschlossen, da Arbeit reinzustecken. Und so bin ich jetzt im Vorstand tätig, mache Projektarbeit für den BPE, mache Beratung rund um das Thema Psychiatrie. Also am Mittwoch gibt es eine Beratung, die heißt das psychiatrische System verlassen. Und dann ein weiteres Projekt, in dem ich tätig bin, heißt Safe Haven. Da geht es um die Abgründe der menschlichen Psyche, die sonst psychiatrisch behandelt werden, also so Suizidalität oder Sucht oder ganz großer seelischer Schmerz. Genau, das sind so die Sachen, die ich mache.
Ja, vom BPE habt ihr jetzt ein Forderungspapier formuliert aufgrund von Corona. Wie kam das zustande und wer hat da alles daran mitgewirkt?
Das Forderungspapier oder die Stellungnahme ist entstanden dadurch, dass es ja gegenwärtig ein Thema ist, dem man nicht aus dem Weg gehen kann. Also wir sind alle von der Situation in der Pandemie betroffen, global und hier auch gesamtgesellschaftlich und so auch wir als Verband der Psychiatrieerfahrenen. Und es stand eigentlich schon lange an, da was zu machen. Ja, es gab eine Diskussion innerhalb unseres Telegram-Kanals, wo das häufiger zur Sprache kam. Und dann haben wir ein Dokument erstellt, also ein Etherpad, an dem jeder mitschreiben kann. Dann haben wir dieses Etherpad verteilt, also in unseren Netzwerken, also auf dem Telegram-Kanal. Wir haben es an die erweiterten Vorstände geschickt. Ja, ich habe dann einen Entwurf geschrieben in dieses Etherpad rein. Und den Entwurf habe ich auch also anhand der Punkte geschrieben, die halt vorher Bestandteile der Diskussion waren. Ja, und dann ist das so über den Daumen gepeilt 6 Wochen gewachsen und wurde dann noch mehrfach angepasst. Und wir haben uns bemüht, halt wirklich auch alles mit reinzupacken, was genannt wurde, und trotzdem nicht über zwei Seiten zu kommen, was viel Arbeit war. Aber so ist es dann letzten Endes fertig geworden. Und die Frage, wie wir an unsere Informationen kommen, ist, wir machen ja verschiedene Beratungsprojekte und sind da auch in einem sehr engen Austausch als Aktive des BPEs und kommunizieren über verschiedene Kanäle, also E-Mails, Telefonate oder halt Messenger oder eben den Telegram-Kanal. Und in diesen Netzwerken, in Anführungszeichen, werden die Informationen zusammengetragen. Und ein Bestandteil für diese Stellungnahme war auch, dass wir eine Presseanfrage bekommen haben hier vom RBB. Und die hat uns dann quasi vorab mit noch nicht veröffentlichten Informationen versorgt, wofür wir sehr dankbar waren.
Dann wollten wir noch fragen, ein Schwerpunkt in dem Forderungspapier stellt die Zwang- und die Gewaltanwendung, die zugenommen hat, dar. Was gibt es für Ursachen und vielleicht auch Alternativen, vielleicht auch ein Stück weit jetzt über diesen engen Corona-Rahmen hinaus?
Ja, das ist eine sehr, sehr umfangreiche Frage. Um es jetzt mal so mehr pragmatisch zu sehen, würde ich halt salopp sagen, dass die Psychiatrie einfach insgesamt nicht funktioniert als das, was sie vorgibt zu sein. Die Psychiatrie gibt ja vor, ein Ort der Heilung, eine Art Krankenhaus, ein Sanatorium für Menschen zu sein, die psychische Krisen haben. Und ja, aber dass das System nicht funktioniert, indem man Menschen, die verrückt sind, an einen Ort sperrt, auf engem Raum und die Tür abschließt, ja, das hätte sich irgendwie im Laufe von Jahrzehnten rauskristallisieren können, hat es aber nicht. Das ist an solchen Orten, wo eine ganz starke Energie ist, sage ich mal, zwischen verrückten Leuten, die unfreiwillig zusammengepfercht werden, wo vorne die Tür abgeschlossen wird, dass das zu Gewaltsituationen oder eskalieren kann, ja, das liegt irgendwie auf der Hand.
Jetzt nochmal wegen Psychiatrie. Also es ist ja auch immer noch so, dass man den Begriff des psychisch Kranken benutzt und auch das stigmatisiert wird. Und gleichzeitig aber in der Gesellschaft auch von einer Zunahme psychischer Erkrankungen gesprochen wird. Wie passt es zusammen, dass so einerseits eine Stigmatisierung und andererseits eine Zunahme gibt?
Ich würde sagen, das sind wie häufiger in der Gesellschaft einfach große Widersprüche, die sehr offensichtlich sind. Die sind da. Also worum ich mich bemühe in meiner Arbeit für die Psychiatriebetroffenenbewegung ist, trotz der Schwierigkeit der Lage auch einen positiven Blick auf die Zusammenhänge zu werfen. Das heißt, in diesem Zusammenhang ist es ja so, und das steht auch in der Stellungnahme, dass dadurch, dass ja durch alle Medien, in allen Medien gerade präsent ist, dass Menschen durch Vereinsamung oder andere Faktoren, Krisen betroffen sind, es auch einen Abbau von Stigmata gibt. Menschen erfahren, okay, hier läuft gerade irgendwas nicht richtig, ja, oder es ist eine schwierige Situation mit der Pandemie und deshalb werden die Menschen betrübt, melancholisch und bekommen eine Depression diagnostiziert. Oder sie haben Furcht vor dem, wie es weitergeht, ihre Existenz ist bedroht, also finanziell oder sozial oder gesundheitlich, und haben Angst und bekommen eine Angststörung diagnostiziert. Meine Hoffnung ist, dass durch diese positive Sicht ich mir vor Augen halte, okay, vielleicht geht es weg vom biologistischen Modell, das ja besagt, okay, jede psychische Erkrankung in Anführungszeichen, ich lehne den Begriff Erkrankung ab persönlich, aber jede psychische Erkrankung ist eine Stoffwechselstörung des Gehirns. Ja, wenn wir jetzt sehen, was während Covid-19 passiert ist, nämlich dass diese Zahl der Diagnostizierten deutlich zugenommen hat, ja, dann lässt sich ja sehr leicht schlussfolgern, dass es doch nicht nur allein eine Stoffwechselstörung des Gehirns ist, sondern dass es einfach andere Faktoren hat. Also diese Anlage-Umwelt-Debatte, die ja immer geführt wird, also was sind die äußeren Faktoren, was ist quasi die Genetik und die Biochemie, sich jetzt in der Covid-19-Pandemie klar zugunsten der, ja, es sind viele Umweltfaktoren verbessert hat. Und das, finde ich, ist was Gutes, wenn man das Gute suchen möchte, dann findet man es in meinen Augen am ehesten dort.
In dem Stellungnahme steht auch, dass das Anhängen rechter Verschwörungsideologien, dass da oft auch eine psychiatrische Diagnose da mitschwingt, wenn man über diese Leute spricht, die diesen Verschwörungsideologien anhängen. Hast du da Beispiele oder wo wurde das so wahrgenommen?
Ein Beispiel ist Joe Biden, der im Zusammenhang mit der QAnon-Verschwörungstheorie in seinem Wahlkampf äußerte, dass AnhängerInnen dieser QAnon-Verschwörungstheorie sich professionelle Hilfe suchen sollten und einen Psychiater aufsuchen sollten. Hierzulande gibt es zwei Beispiele, die sehr bekannt sind. Das eine ist Xavier Naidoo, der Popstar. Und der andere ist der, naja, weniger prominente, aber irgendwie medial sehr präsente Attila Hildmann. Und wenn Mensch die Suchbegriffe psychische Erkrankung und diese beiden Namen in eine Suchmaschine eingibt, dann erscheinen Beiträge, die eben da einen Zusammenhang herstellen. Ich finde wichtig, das aufzuteilen, denn da geschieht zweierlei Schaden. Die eine Sache ist, dass es eine weitere Stigmatisierung von Menschen mit psychiatrischen Diagnosen gibt. Das regt dann in den Lesenden eine Assoziationskette aus. Ja, psychisch krank, ja, verschrobener Geist, Verschwörungstheoretiker. Ja, das ist ja, da wird Mensch mit psychiatrischer Diagnose dann ganz schnell in einen Topf geworfen mit diesen beiden Figuren. Das andere ist in meinen Augen fast gefährlicher, denn diese rechten Verschwörungstheorien werden dadurch unglaublich verharmlost. Es scheint so zu sein, als wäre das irgendwie die Ausgeburt einer Verrückung oder halt eine psychiatrische Diagnose und die Leute, die drehen so ein bisschen durch und dann spinnen sie sich solche Sachen zusammen. Aber das ist nicht korrekt. Solche Sachen passieren nicht aus Versehen, sondern sind ein Instrument der politischen Propaganda. Ja, und es gibt erschreckende Parallelen zu, also der Inhalten von beispielsweise QAnon oder Attila Hildmann, zu dem, was vor dem Zweiten Weltkrieg, also vor ja, der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus hier in Deutschland verbreitet wurde. Ja, das sind Stereotype, das ist die zionistische Weltverschwörung, das sind xenophobe, also fremdenfeindliche Inhalte, das sind Inhalte, die mit der Rolle der Frau zu tun haben. Also die Frau wird als geringer als der Mann bewertet. Das sind ganz, ganz gezielte Elemente, die in der Gegenwart, wenn man sich die Wahlen in den USA oder auch in den Brasilien anschaut, einen enormen Einfluss haben. Und deshalb sollten wir da ganz genau hinschauen als politisch denkende Menschen bzw. als Gesellschaft und das nicht einfach so abtun als, ach ja, die Spinnen, die haben bestimmt eine Psychose oder sowas, ja.
Eine Forderung in der Stellungnahme beinhaltet auch digitale Teilhabe. Was beinhaltet digitale Teilhabe jetzt im Bereich von Psychiatriebetroffenen?
Das ist eine sehr große Frage. Da ist auch darauf verwiesen in der Stellungnahme auf eine Studie von der Aktion Mensch zu digitaler Teilhabe, die kann man, um das Thema zu vertiefen, eben auch nochmal lesen. Also was ich jetzt hier kompakt dazu sagen kann, ist natürlich, dass eben überhaupt der Zugang zum Internet besteht. Das ist ein Punkt. Ja, viele Menschen, die Psychiatrie betroffen sind, haben nicht die finanziellen Möglichkeiten, sich überhaupt ein Medium oder einen Internetanschluss zu kaufen, denn das wird ja nicht durch die Grundsicherung beispielsweise deckt nicht automatisch diese Teilhabe ab. Ja, also ein Telefonanschluss, da muss man sich immer noch selber drum kümmern. Punkt 1 wäre, dass es überhaupt einen Zugang zum Internet gibt, was überhaupt nicht selbstverständlich ist für Menschen mit Psychiatrieerfahrung. Ich möchte auch dazu sagen, dass wir uns innerhalb des Vorstandes im BPE über genau diese Sachen unterhalten haben, bevor wir unsere Jahrestagung im Online-Format gemacht haben. Ja, und es ein großes Thema war, dass wir halt mit diesem Entschluss, dass wir die Jahrestagung nicht ausfallen lassen wollen, sondern digital stattfinden lassen, einen Teil unserer Basis davon ausgrenzen. Und da haben wir eben so einen Kompromiss gefunden, dass wir auch live eine Telefoneinwahl geschaltet haben. Ja, also dass die Menschen zumindest es verfolgen können und halt auch Fragen per Telefon stellen können, weil sonst grenzt man einfach gewisse Leute aus, die da eine Barriere haben. Ja, also die Barriere zwischen der eigenen Situation und dem Zugang zu digitalen Welten. Ja, dann ein weiterer Punkt ist eben, wenn diese Menschen hypothetisch jetzt alle einen Zugang zum Internet haben, mit welchem Medium auch immer, dann können sie es noch lange nicht bedienen. Ja, gerade Menschen, die jetzt keine in Anführungszeichen Digital Natives sind, brauchen da eine Unterrichtung drin, wie man diese Medien auch bedient und wie sie also mit einem leichten Handling auch zu benutzen sind. Ja, weiterführend wäre das, dass eben auch Unterricht oder Schulung oder Softwareprodukte genutzt werden können, die einfach sehr, sehr leicht vom Handling sind. Und dazu möchte ich auch noch hinzufügen, man darf nicht vergessen, dass eben Psychiatrie-Betroffene sind auch häufig, also haben eine Einschränkung aufgrund der Therapie, die sie erfahren. Das heißt, wenn Menschen, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn man erstmal einen gewissen Serumspiegel eines Psychopharmakons im Blut hat, dann sind die Abläufe im Gehirn nicht mehr so schnell. Ja, also die Auffassungsgabe ist reduziert. Und dass diese, also das auch unter erschwerten Bedingungen durch Einschränkungen, durch Psychopharmaka auch solche Sachen genutzt werden können, das ist auf jeden Fall eine weitere Barriere.
Erstmal appelliert ja diese Stellungnahme an alle Menschen, sich einzubringen, um neue Angebote für Hilfesuchende zu schaffen und Selbsthilfestrukturen zu stärken.
Ja.
Hast du da Vorstellungen, wie man sich da gerade einbringen kann?
Tut euch zusammen und organisiert euch und tauscht euer Wissen aus und stärkt euch gegenseitig. Selbst wenn ihr euch über eine Videokonferenz trefft, auch wenn ihr nicht zum BPE gehört, wir haben einen eigenen Server dafür und ihr könnt auch absolut datensicher oder zumindest ziemlich datensicher auf einem eigenen Server die Infrastruktur des BPEs nutzen, um euch auszutauschen und eben Inhalte zu schaffen und die Politik unter Druck setzen. Ja, zu sagen, hey, ihr könnt Steuergelder dafür benutzen, Panzer herzustellen, ja, und aufwendige Militärübungen durchzuführen, ja, dann könnt ihr vielleicht auch Gelder zur Verfügung stellen, Betroffenen kontrollierte Projekte mit auf den Weg zu bringen und auch wirklich ein System zu ersetzen, das auf Psychiatrie also sich konzentriert. Ja, denn es gibt nicht wirklich eine Alternative in Deutschland außerhalb der Psychiatrie, außer vielleicht das Bochumer Krisenzimmer, ja, wo wirklich komplette Betroffenenkontrolle wirkt und eben eine Alternative in der Psychiatrie weggeschlossen zu werden und medikalisiert zu werden, besteht. Und ich will natürlich ganz klar sagen, dass die Sachen, die ich hier sage, das sind ja nicht meine Ideen. Ja, ich spreche hier repräsentativ, also für andere Menschen. Und ich bin nur derjenige, der im Gespräch ist. Und ich greife auf Wissen zurück, was ich von woanders her habe oder wovon ich inspiriert wurde. Und das, was ich tue und zur Bewegung beitrage, das kann eigentlich jede Person. Und lasst uns wissen, was ihr macht, damit wir andere Menschen über unsere Kanäle darüber informieren können. Ich fände es super.
Im Februar hat die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass in der Tübinger Kinder- und Jugendpsychiatrie aufgrund der hohen Notfallquote viele Patientinnen nicht behandelt werden konnten. Der Psychiater hat berichtet, dass seit Covid-19 sehr viele Menschen mit akuter Magersucht und Zwangsstörung eingewiesen werden. Und damals waren auf der Warteliste schon rund 100 Kinder und Jugendliche.
Solche Nachrichten beeindrucken mich schon auf eine Weise immer sehr. Aber so richtig diesen Klinikalltag, was das auch für die Menschen bedeutet, kann ich mir da nicht so vorstellen.
Ja, also was ich von Menschen weiß, die im UKT arbeiten, ist es so, dass als allgemeine Schutzmaßnahmen es natürlich einen Mund-Nasen-Schutz für Personal und Patienten auch gibt. Und für die Mitarbeitenden heißt es dann, dass sie mit und ohne Patientenkontakt jederzeit in allen Bereichen des UKT einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen sollen.
So in der Beziehung zwischen Patientinnen und Therapeutinnen und Psychiaterinnen frage ich mich dann schon auch irgendwie, was das dann auch mit der Beziehung macht, denn so Mimik ist ja auch wichtig für den Vertrauensaufbau und gerade wenn Menschen nicht freiwillig in psychiatrischen Kliniken sind, kann ich mir auch gut vorstellen, dass irgendwie die Einstellung erstmal so ist, dass die einem nichts Gutes wollen und dass dann auch, wenn man die Mimik nicht sieht, dann wahrscheinlich eher auch feindselige Mimiken da hineininterpretiert werden können.
Ja, ich stelle es mir auch als sehr große Verunsicherung vor. Und es ist auch so im Kontakt mit Therapeutinnen, dass die Schutzmaßnahmen vor Ort nicht nur das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sind, sondern auch bei einer Schutzvorrichtung mit einer Glasscheibe eben dieser auch noch getragen werden muss. Also es gibt sozusagen auch keine Möglichkeit, den mal abzusetzen.
Gilt diese Möglichkeit also für Besuche irgendwie mit Mund-Nasen-Schutz, vielleicht auch mit einer Schutzvorrichtung durch eine Glasscheibe, auch für Besuche?
Also soweit ich weiß, leider nicht. Da gab es wohl die Regelung, dass Besuche nur noch im Freien stattfinden dürfen und Besucher die Klinik nicht mehr betreten dürfen.
Das ist ja mit Patientinnen in geschlossenen Einrichtungen auch schwierig, wenn die Öffentlichkeit nicht mehr so wirklich vorhanden derzeit ist mit ihren Möglichkeiten. Also es gibt, die Cafés sind ja nicht offen irgendwie und so weiter. Das stelle ich mir auch ein bisschen schwierig vor.
Ja, absolut. Und ich meine, jetzt wird's warm, aber es war ein langer, kalter Winter. Genau. Und dieser Mund-Nasen-Schutz gilt auch für die Mitarbeitenden, natürlich für die Besprechungen im Kollegenkreis. Und es gibt aber auch noch weitere Maßnahmen, zum Beispiel, dass die Pausenzeiten zum Essen nach Möglichkeit auch nur noch alleine wahrgenommen werden sollen.
Ja, da gibt es wahrscheinlich auch nicht viele andere Möglichkeiten, jetzt so im Arbeitsalltag für die Mitarbeitenden zusammenzukommen, als jetzt das Essen. Also ich meine, die sind wahrscheinlich ja voll beschäftigt, vor allem jetzt gerade. Und wenn sie nicht gerade direkt eingebunden sind, werden die wahrscheinlich auch irgendwie eher nach Hause gehen und sich da versuchen auszuruhen.
Ja, absolut. Also und das ist auch, glaube ich, sehr schade, weil man ja auch seine Teamkollegen ab und zu vielleicht, also genau, mal kurz mit denen reden will oder zusammen kurz runterkommen und das ist jetzt gerade eben gar nicht mehr möglich.
Apropos Essen, irgendwie sieht es eigentlich bei den Mahlzeiten mit den Patientinnen aus?
Ja, bei denen sieht es auch ganz schön hart aus, denn es ist so, dass während dieser harten Lockdown-Phase es die Regelung gibt, dass vollstationäre Patienten, Patientinnen ihre Mahlzeiten nur noch in ihrem Zimmer einnehmen sollen dürfen.
Gerade Essen ist ja in Psychiatrien auch wahrscheinlich eher ein sensibles Thema.
Ja, absolut. Also man muss sich eben auch vorstellen, dass es da zum Teil nicht viel Abwechslung gibt. Auch jetzt durch Corona sind die Gruppen zum Teil auch nur noch halb so groß. Das heißt, es fällt wieder ein Angebot auch weg. Und dieses gemeinsame Essen ist dann auch möglicherweise für manche Patienten ein Programmpunkt. Und die Patienten verbringen so noch viel mehr Zeit auf ihren Zimmern. Und da muss man halt auch dazu sagen, dass diese Zimmer in der Regel mit einer anderen Person geteilt werden, mit der sie dann eben noch mehr Zeit verbringen müssen.
Das heißt, so ein richtiger Rückzugsort ist eigentlich nicht gegeben und die Sozialangebote fallen auch weg.
Genau, also man ist eigentlich permanent mit einer anderen Person und aber auch nicht im sozialen Kontakt mit anderen. Ja, und was beim vollstationären Bereich auch noch problematisch ist, würde ich sagen, ist es, dass die akuten Notfallaufnahmen und auch Aufnahmen von außerhalb erstmal für 5 bis 7 Tage auf die geschlossenen Stationen kommen. Genau, wenn es dann eben viel Druck gibt, wegen Belegung, dann gibt es auch schon die Möglichkeit, nach 4 Tagen bei einem negativen Test auf die offene Station verlegt zu werden, aber zuerst mal kommen alle auf die geschlossene Station.
Das stelle ich mir auch belastend vor für den geschlossenen Stationen. Ich meine, die geschlossenen Stationen sind ja auch für viele PatientInnen der erste Anknüpfungspunkt mit der Psychiatrie und viele sind da ja auch nicht freiwillig. Und wenn dann gleichzeitig, das klingt ja zumindest so, dass da die Corona-Herdgefahr am höchsten dann ist, wenn die erstmal viele da in die geschlossene kommen?
Ja, würde ich auch sagen und ist auch höchst problematisch, weil genau, man teilt sich ja in der Regel das Zimmer mit einer anderen Person. Das heißt, man kann nicht sich vollständig schützen, selbst wenn man das wollte.
Da ist ja, ja, Isolation ist wahrscheinlich dann ja aus mehreren Gründen nicht so eine gute Möglichkeit, wie du sagst, irgendwie. Erstens ist es vermutlich nicht möglich mit den Kapazitäten. Andererseits ist es wahrscheinlich auch nicht so angenehm, wenn man jetzt gerade irgendwie da in so eine geschlossene Klinik kommt, dann sind ja auch die Mitpatientinnen ein ganz wichtiger Auffangspunkt.
Ja, absolut.
Habt ihr Ideen, wie man die derzeitige Situation von psychisch kranken, in Anführungszeichen, Menschen verbessern könnte?
Ja, vielleicht einfach darf so ein bisschen hellhörig sein, auch im näheren Umfeld, im, ja, zwischen Kollegen, Freunde, ja, dass man da einfach ein bisschen offener wird.
Wir sind ja daran gebunden, dass an die Verordnungen, die wir gerade haben, und zurzeit ist natürlich gerade echt schwierig. Und durch Digitalisierung kann man psychische Probleme auf jeden Fall nicht lösen. Muss man dann innerfamiliär irgendwie hinbekommen. Und man kann nur hoffen, dass diese Kontaktverbote, dass die bald gelockert werden. Und weil der Mensch ist ein gesellschaftliches Wesen und wir brauchen andere Leute.
Also ja, ich denke schon, indem man Hilfsangebote schafft, die nicht einfach wegbrechen. Also viele Beratungsstellen sind weggebrochen, viele Anlaufstellen, Gruppen und so weiter sind weggebrochen. Ich denke, dass da die Regierung viel durch Hygienemaßnahmen hätte machen können, auch dass gerade diese Angebote nicht wegbrechen und dass auch die Kliniken nicht mehr überfordert sind, dann weil die Leute eben dorthin gehen. Und ich denke, weil online, was online gemacht wurde, ist zwar schön, aber ich denke, dass für viele Menschen dieser Online-Kontakt nicht so ist, wie wenn sie jetzt 1:1 irgendwo sitzen oder in einer Gruppe. Und ich denke, das hätte man bedenken müssen, wenn Firmen arbeiten können am Fließband, kann auch eine Beratungsstelle arbeiten, meiner Meinung nach, ja.
Doch, genau. Einfach halt auch Geld reinstecken in die sozialen Systeme. Also die sozialen Systeme sind gut, die müssen aber auch halt finanziert werden. Und wenn jetzt wieder eine große Sparwelle kommt, dann werden halt gerade auch Bereiche wieder gestrichen werden, die halt sozusagen Sonderprogramm sind, die nicht gesetzlich festgeschrieben sind. Und dann wird wieder was fehlen einfach für diese Menschen.
Es braucht ein niedrigschwelliges Angebot, das halt leicht erreichbar ist und das aber auch eine längerfristige Finanzierung hat. Also wir haben zum Beispiel gemerkt, dass anfangs der Corona-Krise dann ganz viel Werbung gemacht wurde von zum Beispiel Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Es braucht aber ja trotzdem ein Fachpersonal an den Beratungsstellen, die jetzt nicht von heute auf morgen da sind und die dann auch nicht nach der Pandemie sozusagen ihren Job verlieren können. Das heißt, es muss eine längerfristige finanzielle Sicherung da sein.
Schön wäre es, wenn das halt wirklich gesellschaftsfähig wäre und nicht so, dass die aussätzig wären. Also dass es halt einfach, ja, schon Spinner oder jetzt übertreiben sie oder sowas. Und dann einfach viel mehr Fachpersonal.
Der erste spontane Gedanke wäre, die Hürden bis zur Hilfe oder zur Behandlung oder auch zur eigenen Meinung über psychische, ich sag mal, Mankos zu erleichtern und nicht dieses, ja, dann suche ich mir da eine Nummer raus, dann warte ich 6 Monate und in 6 Monaten ist schon, wer weiß, was passiert. Ist da einfach einfacher zu machen, mehr Anlaufstellen zu schaffen.
Wer, denken Sie, ist derzeit von der Corona-Situation besonders betroffen oder besonders gefährdet für psychische Krisen?
Gerade alte Leute und junge Familien.
Und warum?
Also die alten Leute, weil sie zu sehr isoliert werden durch die ganze Vorsichtsmaßnahmen. Und die jungen Familien, weil sie allein gelassen werden. Also Kitas zu, Schulen zu. Sie müssen zum Teil Homeoffice machen. Zum Arbeitgeber wird es nicht immer toleriert.
Definitiv, gerade so in extremen Zeiten des Lockdowns, habe ich es bei zum Beispiel ein paar Freunden mitbekommen, insbesondere Studenten. Man kommt nicht mehr raus, man kommt nicht mehr unter Menschen. Und die Abwärtsspirale der Isolation führt dann dazu, dass wenn man dann plötzlich wieder die Freiheiten hat, alles zu können, dass man dann so in sich gefangen ist, dass es dann nicht mehr funktioniert. Und die wenigsten erkennen, dann sich Hilfe zu holen.
Du bist irre.
Das ist Wahnsinn.
Spannender Punkt.
Du bist mehr als dein Geist.
Das verstehe ich nicht.
Du bist gut, so wie du bist.
Lass uns zusammen wegfahren. Das war der Podcast.
Pandemischer
Psycho
Probleme.